1. Johannes Kapitel 2, Vers 1. In Kapitel 1 von 1. Johannesbrief haben wir eine ganz klare Überführung, wie die Menschen zu Jesus kommen, wie sie in den Besitz des Lebens, des ewigen Lebens gelangen. Und nun werden solche in Kapitel 2 als Kinder angesprochen, und zwar als Kinder des Lichts, als Kinder Gottes. Deshalb meine Kinder. Und zwar erleben oder erfahren wir die Gotteskindschaft nicht durch eine Stilistik, in der Menschen gleichsam entgegen ihrem Willen hineingestellt werden. Wir werden nicht zu Kindern Gottes gemacht, indem wir eine besondere Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Freikirche oder Gemeinschaft haben, sondern wir werden Kinder Gottes durch Vergebung unserer Sünden und Annahme des ganzen Opfers Jesu am Kreuz. Das ist Lehre des Neuen Testaments, und jeder, der nun Leben aus Gott hat, ist ein solcher, der im Glauben zu Jesus gekommen ist. Andere Errettete kennt die Bibel nicht. Andere Kinder Gottes werden in der Bibel nicht angesprochen. Meine Kinder, sagt nun hier Johannes, es ist uns geschrieben, damit wir nicht sündigen sollen. Dieses Kapitel ist einfach ein Kapitel der Ermahnung und Zurechtweisung der Wegbegehungen Gottes, um aus dem Zustand der Sünde ferngehalten zu werden. Es gibt keine Menschen ohne Sünde, das ist ganz klar. Die Bibel lehrt nicht die Sündlosigkeit, auch nicht der Kinder Gottes. Die Bibel sagt aber, der aus Gott Geborene bewahrt sich. Das heißt, wenn wir uns in die Bewahrung Christi Jesu stellen, werden wir bewahrt vor der Sünde. Inwiefern wir den Weg der Bewahrung gehen, spiegelt sich wieder in der Bewahrung vor der Sünde. Es ist oder entspricht dem ganzen Willen Gottes, vor der Sünde bewahrt zu bleiben. Und wenn nun jemand gesündigt hat, nun sagt Johannes, so haben wir einen Sachwalter, wir könnten sagen einen Fürsprecher, wir könnten sagen einen geeigneten Vertreter, der uns vertritt in den Dingen unserer Sünde. Jetzt müssen wir aufpassen. Die unerlöste Welt hat keinen Sachwalter oder Fürsprecher, keinen hohen Priester, weil sie ihm nicht gehören. Einen Fürsprecher, einen hohen Priester haben nur solche, die Kinder Gottes sind, nicht die sich so nennen. Es gibt heute viele Benennungen von Kindern Gottes, die gar keine sind. Ich rede hier von den Gotteskindern, die die Bibel Gottes Wort als Kinder Gottes bezeichnet. Wenn wir nun gesündigt haben, nun stellen wir uns vor, es ist jemand im Glauben zu Jesus Christus gekommen. Das bringt immer nach ein oder zwei Tagen große Herzensnot mit sich. Und zwar deshalb, weil sie ihre ganze Sündenlast vor Jesus im Glauben abgeladen haben, und nach ein oder zwei Tagen machen sie eine schreckliche Entdeckung. Und zwar entdecken sie, dass sie doch noch Sünde haben. Und jetzt meinen sie, weil sie noch Sünde an sich sehen, sie seien Verlorene. Das stimmt nicht. Die Kinder Gottes sind nicht sündlos. Die Bibel sagt, wenn wir nun gesündigt haben, so sind wir Verlorene. Nein, wenn wir gesündigt haben, so haben wir, nicht die Welt, wir haben einen Fürsprecher, einen Sachwalter. Zu dem lasst uns gehen. Es gebührt ihm, dass er die Dinge in seinen Griff bekommt. Das geschieht nur, wenn wir wirklich zu ihm kommen wollen. Kommen wir, dann bekennen wir. Dann protzen wir nicht vor ihm auf. Wir haben ja gesündigt. Und es gebührt uns, eine demütige Stellung vor dem Herrn, der Herrlichkeit einzunehmen. Und zwar deshalb, weil wir neue Gnade erlangen wollen. Wir geraten täglich in Sünde. Ist das uns klar? Wisst ihr, wo wir täglich zu erscheinen haben? Wie oft erscheinst du mit deinen Dingen vor dem Thron Gottes, als Kind des Lichts? Der Herr möchte dich geheiligt wissen, bewahrt wissen, dass du nicht sündigst. Und dazu gehört deine persönliche Erscheinung vor dem Throne Gottes täglich. möchte jetzt nicht auf das Stündliche eingehen, weil es über den Rahmen hinausgehen würde. Der Geist Gottes, sobald wir den Heiligen Geist besitzen, ermahnt uns schon, dass es sich nicht gebührt zu warten bis Abend. Nun, wenn wir gesündigt haben, dann wird uns nichts, sondern dann heißt es, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater. Jesum, jetzt wird er mit Namen genannt. Und zwar ist er beim Vater, Jesum Christum, die einen Übersetzungen sagen, den Gerechten, andere sagen, der Gerechte, ist dasselbe. Er ist gerecht. Und wer könnte uns schon von den Sünden, in die wir gekommen sind, rechtfertigen? Der Gerechte, kein Ungerechter. Ich möchte jetzt auf dieses Thema nicht eingehen, aber hinsichtlich der Sündenvergebung durch Menschen. Wir spüren sofort, dass es nicht den Menschen obliegt, Menschen Sünden zu vergeben. Warum? Weil wir Menschen ungerecht sind, wegen der in uns wohnenden Sünde. Und er, dieser Jesum Christum, er ist die Sühnung für unsere Sünden. Er ist die Sühnung. Er hat Sühnung getan. Nicht korrekt übersetzt ist es, wenn wir lesen, er ist die Versöhnung. Ist nicht klar. Bitte beachten wir Folgendes. Der Herr Jesus ist die Sühnung, das Sühnopfer für unsere Sünden. Wenn es sich auf Sünden bezieht, Sühnopfer. Haben wir Vergebung durch das Sündopfer, Sühnopfer an uns geschehen lassen, tritt der zweite Teil göttlicher Seite in Erscheinung. Wir werden mit dem Vater versöhnt. Die zweite Sache, nicht die erste. Wir werden nicht versöhnt, um anschließend Sühnung zu erlangen, sondern wir erlangen nur dann Versöhnung mit Gott, wenn wir das Sühnopfer Jesu in Anspruch genommen haben, wenn wir versöhnt, wenn seine Sühnung uns zu ewigem Leben berufen hat, wenn seine Sühnung uns erreicht hat, wenn wir sie haben an uns erreichen lassen, das steht ja in unserem Willensbereich, das Gott uns gegeben hat. Gott hat uns hineingestellt in den Zustand persönlicher Willensentscheidung, geheiligt, gereinigt, wiedergeboren zu werden oder nicht. Das hat Gott in deine und meine Hand gegeben. Nicht allein für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Also die Sühnung, jetzt merken wir schon, dass da hier nicht Sühnung, nicht Versöhnung heißen kann, sondern Sühnung. Denn wenn wir schon weltweit gehen, dann hat der Herr Jesus nicht die Welt versöhnt. Das wäre Allversöhnung. Spüren wir das jetzt? Es bezieht sich also nur auf Sühnung. Er hat gesühnt, er hat gelitten am Kreuz. Nicht wahr? Nicht versöhnt. Ich weiß nicht, welche Übersetzungen wir hier haben. Aber das Wort Gottes ist sehr genau und wir sollten uns auch ausschauen nach genauen Übersetzungen. Sollten nicht jede Übersetzung einfach dafür in Anspruch nehmen, dass sie gut sei, wenn sie nicht stimmt. Wir sollten auch im Worte Gottes tiefer hineinkommen, damit wir in die tiefe Gemeinschaft mit Jesus erfunden werden und gefunden werden, weil dort in ihm, in seinem Wort Bewahrung ist. Wisst ihr? Überall dort, wo wir klar und tief in seinem Wort Bescheid wissen, es liegt Bewahrung drin. Und durch die Bewahrung gelangen wir in die tieferen Segnungen, die sind direkt damit verbunden. Und hieran wissen wir, dass wir ihn kennen, Jesus. Kennst du Jesus? Hier ist nicht gemeint, Jesus zu kennen, von dem du schon mal was gehört hast. Sondern wir müssen ihn in unser Herz aufnehmen. Das ist die Gemeinschaft, die wir in Kapitel 1 haben. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohne. Das geschieht in unseren Herzen beständiglich, bleibend. Das muss funktionieren. Wenn gar nichts, auch der Kreislauf nicht klappt bei uns, aber eins muss funktionieren, die Gemeinschaft mit Jesus. Das möchte ich nur sagen. Schmeißt lieber die Tabletten weg, aber greift zuerst nach Gottes Wort. Wir müssen ihn kennen als den, der für uns Sühnung getan hat und nun uns mit dem Vater versöhnt hat. Den müssen wir als einen solchen kennen, sonst kennen wir Jesus nicht. Sonst reden wir irgendetwas von dem religiösen Machwerk nach. Das will Gott nicht. Wir leiden in Deutschland ohne dies an Halbheiten und wir haben das in der holzverarbeitenden Industrie. Da heißt es ein Viertelstab. Das ist ein Stab, der ist ein paar Mal auseinandergeschnitten. Das sind dann nur noch solche Sektoren. Nicht wahr? Das ist das Bild der heutigen Christen in Deutschland. Und zwar deshalb, weil man die übrigen drei Viertel so leben will, wie man selbst leben möchte. Man gewährt Christus noch etwas, aber nicht viel. Aber Jesus soll in unseren und kann nur dann in unseren Herzen herrschen, wenn wir ihn Herr sein lassen, nicht nur über ein Viertel. Nicht wahr? Ist ganz klar. Der Jesus will ganz Herr sein und die Frage an uns ist, ob wir ihn Herr sein lassen wollen, und zwar total. Und darin liegt auch die große Bewahrung vor der List des Feindes, vor der Sünde, vor der Gefahr allgemein. Der Jesus will ja, dass wir uns bewahren in ihm. Und wenn wir nun wissen, dass wir ihn kennen durch Sühnung und Versöhnung, da werden wir daran erkennen, wenn wir seine Gebote halten. Wenn wir seine Gebote halten. Ja, sind die Gebote nicht Gesetz? Das wollen wir jetzt ganz klar auseinanderhalten. Damit wir Bescheid wissen. Nicht jedes Gebot war Gesetz. Und nicht jede Gesetzesanweisung war Gebot des Herrn. Wir werden es gleich untersuchen. Der Jesus sagt im Neuen Testament, meine Gebote sind nicht schwer. Meine Gebote sind nicht schwer, aber wir wissen genau, dass das Gesetz, die Gesetzesgebote, so schwer waren, dass sie nicht zu halten. Sie waren nicht zu halten. Deshalb wird offenbar, dass nur einer auf dieser Erde war, der diese Gesetzesgebote, diese Gesetzesweisungen hielt, Jesus. Er hat sie erfüllt. Damit wird offenbar, dass wir im Fleische der Sünde nicht befähigt waren, dieses Gebot Alten Testaments zu erfüllen. Nicht zu halten und auch nicht zu erfüllen. Nun, wir sind so dankbar, dass Jesus das getan hat, dass er vom Vater her gewürdigt war, dieses zu halten. Nun, wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Es gibt ja viele, die halten es mit den Geboten. Aber wenn wir nun sagen, ja, ich habe den Herrn Jesus lieb. Aber wenn wir nun seine Gebote nicht halten, dann wird die Liebe fehlen. Und die Bibel sagt auch, was mit einem solchen ist. Auch selbst dann, wenn er viel Glauben hat, aber die Liebe fehlt. Das sagt die Bibel, das ist eine schallende Zimbel. Und zwar eine Zimbel, das ist so ein Ding, wo man ranschlägt. So ein Takt oder irgendwie was. Eine Zimbel gibt einen Ton von sich. Paulus redet im Korintherbrief von der Tongebung. Eine Zimbel hat die Eigenschaft, wenn man rangeschlagen hat, dann gibt es einen Ton und dann ist sie gleich wieder aus. Der Jesus will nicht, dass unser Zeugnis sei wie das einer Zimbel. Der Jesus wird mit uns nicht fertig, uns ununterbrochen Rippenstöße zu geben, damit wir wieder mal ein Zeugnis über die Lippen bringen. Der Jesus will, dass wir in Automation uns geradezu in seine Arme hineinstürzen, damit das Zeugnisgeben Freude macht. Dann wird es erst genüsslich. Und das fängt so an, dass mir es erst schier das Herz rumdreht oder den Hals zuschnürt. Das wunderbare Medizin. Wenn das der Fall ist, dann bin ich auf dem richtigen Gleis. Ich muss nur mehr Übung haben. Übe ich dich tüchtig, dann tritt das, was wir im Hebräer mitgeteilt bekommen haben, ein. Dann empfangen wir der Gewohnheit geübte Sinne. Kapitel 5, Vers 14. Da die Sinne üben sich daran, Zeugnis zu geben von Jesus. Das brauchen wir, müssen wir haben. Dann zieht die Freude in Jesus stärker ein. Und die Freude in Jesus wird dann so, dass wir, dann kommt es zum Sprudeln. Nicht wahr? Das will der Geist Gottes haben an uns. Er will überströmende Zeugen seiner Herrlichkeit haben. Und seine Herrlichkeit wird offenbar, wo die Liebe des Christus gefunden wird. Nun, wenn wir nun sagen, wir halten seine Gebote, wir kennen ihn und halten seine Gebote nicht, dann sind wir auf der falschen Seite. Wir wissen, was sich heute alles nennt, Christ zu sein. Aber wir wollen einmal fragen, wie stehen Sie zum Gehorsam gegen das Neue Testament? Wollen wir mal die Frage stellen. Die können nicht sagen, sie sind Christen, wenn der Wandel nicht gleichzeitig sich deckt mit den Aussagen des Neuen Testaments. Wir kommen noch hin. Das erste ist, wir haben eine Mitteilung im Neuen Testament. Die steht in Matthäus 5. Da wird von den geringsten Geboten geredet. Was sind die geringsten Gebote? Wir haben alttestamentliche Gebote und haben neutestamentliche Gebote. Im Alten Testament standen wir unter den Geboten unter Gesetz, im Neuen Testament unter Gnade ohne Gesetz. Das sind die Gebote Gottes. Matthäus 5, 19 sagt Gottes Wort: Wer irgend nun eines dieser geringsten Gebote auflöst und also die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reiche der Himmel. Was meint Gottes Wort mit den geringsten Geboten? Das sind die alttestamentlichen Gesetze. Das ist das Gesetz. Das sind die Gebote des Alten Testaments. Warum denn? Wer eines der geringsten Gebote auflöst, jetzt kommen wir zu den neutestamentlichen Geboten. Wie steht's damit? Anerkennen wir die Weisungen des Neuen Testaments? Ich rede gar nicht viel. Die Männer, wenn sie verheiratet sind, dass sie ihre Frauen lieben, gleich wie Christus die Gemeinde, sind Gebote Gottes, Neuen Testaments. Bei den Frauen, Kopftuch. Nur eines davon, suchen wir uns die nächsten 50 aus dem Neuen Testament heraus, damit wir uns überführen lassen durch den Geist Gottes, wo es und wie es mit unserem Gehorsam steht. Das nächste, wir Menschen haben immer sonderbare Eigenschaften. Entweder anerkennen wir die neutestamentlichen Gebote nicht, wenn wir sie nicht anerkennen, ist das Gebot der Liebe, dann tritt etwas anderes an die Stelle. Das ist das Gesetz des Alten Testaments. In dem Augenblick, wo das Alte Testament in der Zeit des Neuen Testaments gelehrt wird, wird es bitter. Dann ist nichts von der Liebe des Christus da, aber das oberste Gebot des Neuen Testaments ist die Darstellung der Liebe Jesu. Und zwar sagt die Bibel von der die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Überall dort, wo diese Liebe des Christus nicht ist, herrscht anstelle des Gebotes Jesu das Gesetz des Alten Testaments. Das ist bitter. Auch heute. Viele Richtungen, viele einzelne persönliche Gläubige sind gezeichnet, dass man dort, wo die Liebe des Christus in Ermangelung gefunden ist, dafür das Gesetz heranzieht. Warum zieht man das Gesetz heran? Weil man in der Liebe des Christus schwach und arm ist und noch nicht durch eigene Buße und Beugung hindurchgedrungen ist zum Zentrum Jesu, versucht man nun das Gesetz aufzurichten durch Anerkennung einzelner Gebote. Wir haben in Johannes 14 den Vers 15. Johannes 14, den Vers 15. Da sagt Gottes Wort, wenn ihr mich liebet, so haltet meine Gebote. Und ich werde den Vater bitten. Der Jesus bittet auch heute noch den Vater. Als hoher Priester verwendet er sich bittend beim Vater. Damals ging es um die Sendung des Heiligen Geistes, den Sachwalter. Heute geht es um das Verwenden Jesu als hoher Priester für seine Kinder. Wir werden daran gesehen, wenn wir seine Gebote halten, dass wir den Geist der Unterordnung besitzen. Das ist seine Gebote halten. Ich möchte das mit anderen Worten ausdrücken. Wer sich fügt, hält die Gebote Jesu Neuen Testaments. Jedes Aufrühren, jedes Widersprechen, jedes Dagegenstreben ist Gesetz Alten Testaments. Dort, wo die Unterordnung und Fügung unter seinem Willen ist, ist Frieden. Dort, wo das Gesetz herangezogen wird, wird nicht im Herzen Frieden gesehen, sondern Streit und Kampf. Denn das Gesetz war Kampf. Unerbittlicher Kampf. Härte. Das Gesetz ist hart. Wo die Liebe des Christus nicht ist, das Gebot der Liebe, ist Härte. Wir haben, Paulus hatte einen Kampf. Den lesen wir in 1. Timotheus 1. Und zwar waren unter den Gläubigen solche, die in der Zeit des Neuen Testaments noch einzelne Gesetzespunkte anerkannt haben wollten. Es geht hier nicht, 1. Timotheus 1, den Vers 7. Er redet von solchen, indem er sagt, die Gesetzlehrer sein wollen. Wer die Liebe des Christus nicht lehrt und auslebt, lehrt Gesetz. Solche wollten Gesetz lehren und er sagt, solche verstehen nichts. Weder was sie sagen, und jetzt kommt noch etwas Schlimmes, das Gesetz muss behauptet werden. Das ist das Zeichen, wer gesetzlich ist, muss behaupten. Wer unter dem Gebot des Neuen Testaments gefunden ist, fügt sich. Darin ist die Liebe des Christus wirksam, sichtbar, mächtig. Das ist die eine Seite. Wer seine Gebote hält, wird daran gefunden und erkannt, dass er sich fügt. In was denn? In allem, sagt Gottes Wort. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wer seine Gebote oder seine Gebote nicht halten, heißt das Gesetz halten. Wer die neutestamentlichen Gebote der Liebe nicht hält, liebt das Gesetz und verwirft Christus, weil zum Gesetz es notwendig ist, das ganze Gesetz zu halten und damit Christus zu verwerfen. Denn zum Gesetz gehörte auch die Schlachtung der Tiere, und wenn ich die nicht mehr bringen kann, hat mir Gott nicht erlaubt, auch nur ein einziges Gesetz, gesetzesmäßig, mir selbst oder anderen aufzulegen. Es dürfte nicht schwer fallen, sich im Lichte Gottes zu offenbaren, um zu erkennen, stehe ich in der Liebe des Christus oder bin ich ein Gesetz, Lehrer, wie Timotheus, darunter, wie Paulus darunter zu leiden hatte, indem er an Timotheus schreibt. Wir haben in Johannes 13 den Vers 35. Da heißt es, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An was denn? Vers 34. Indem wir das neue Gebot nehmen, das der Herr uns gegeben hat. Wer gibt's? Jesus. Ein neues Gebot gebe ich euch. Wie heißt dieses neue Gebot? Dass ihr einander liebet, auf das gleich wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Der Jesus hat uns ein neues Gebot gegeben, und zwar deshalb, weil wir in einem neuen Zeitabschnitt stehen, nicht mehr im alten Bund. Wir stehen heute nicht mehr unter Gesetz, und deshalb hat Christus uns ein neues Gebot gegeben. Es ist das Gebot seiner Liebe. Wenn wir seine Gebote halten, werden wir Jesus erkennen. Vers 3. Niemand kann sagen, er erkennt Jesus, wenn er nicht seine Gebote hält. Das Gebot seiner Liebe. Wer da sagt, ich kenne ihn. Und jetzt setzen wir für das Wort Gebot, Neuen Testament. Und stellt nicht die Liebe des Christus dar, ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Das ist Wort Gottes Neuen Testament. Wer aber irgend sein Wort hält, wer den Herrn Jesus lieb hat und die Liebe des Christus darstellt, in diesem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Jawohl. Warum denn vollendet? Weil das Höchste die Liebe ist. Und darin ist Christus vollendet in uns. Wenn wir das Wort der Liebe ausleben, gegen Christus und gegeneinander. Hieran wissen wir, dass wir in ihm sind. Also daran wissen wir selbst, dass wir in Christus sind, wenn wir Jesus lieb haben. Und wenn wir ihn lieb haben, werden wir darin gesehen, dass wir das Gebot seiner Liebe halten. Halten wir es nicht, werden wir im Ungehorsam gefunden. Das Neue Testament ist an uns wirksam in der Unterstellung, erstens Wort, seine Gebote und in allem. Und das ist Liebe des Christus. Der Jesus hat sich Dinge unterstellt, er hat sich in manchen Dingen so tief herabgelassen gegenüber den Menschen, dass man sich manchmal verwundern muss. War denn das notwendig? Er hat nicht sein Recht gesucht. Das Gesetz sucht Recht. Das Recht des Gesetzes. Die Liebe des Christus sucht nicht das Recht, sondern gibt. Sucht nicht, gibt. Das ist der Unterschied. Wer da sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie Jesus er gewandelt hat. Wenn wir nun das Zeugnis haben, ich bleibe in Jesus, er ist in mir, dann sind wir schuldig, unseren Wandel in der Liebe des Christus auszurichten, so wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Ist das nicht der Fall, stehen wir außerhalb der Vollendung Jesu, außerhalb seiner Gebote im Neuen Testament. Es ist ein recht ernstes Wort, das wir hier haben, aber es ist lieblich. Es ist ein liebendes Wort, weil es durch die Liebe des Christus zu unseren Herzen redet und uns eigentlich den Spiegel vorhält. Alle Dinge, alle Gaben Gottes sind wichtig, die Gott uns gibt, deshalb sagt Gottes Wort, dass seine Gaben unbereubar sind. Die Gnadengaben Gottes sind unbereubar. Aber dennoch staffelt Gott die Dinge seiner Gaben und bringt nun im höchsten Ausdruck des Neuen Testaments die Liebe des Christus, die dargestellt ist in der Verbindung des Glaubens und der Hoffnung. Darin will Christus uns gefunden haben. Es gibt keinen Wandel, der nicht die Liebe als oberstes Ziel hat. Nicht, dass wir sagen, ich liebe dich, ich habe dich, Bruder, Schwester, lieb. Das nicht, das meint die Bibel nicht. Sondern wir kommen zur Praxis, wie er gewandelt hat. Hier geht es um den Wandel. Die Liebe des Christus wird nicht im Bekenntnis wirksam, sondern im Wandel. Nicht wie ich mich sehe, sondern wie andere mich sehen. Das ist Liebe des Christus. Und deshalb hat der Herr Jesus uns dieses Vorbild gegeben, dass wir auf ihn schauen. Wir sehen ihn, wie er gewandelt ist. Und der Wandel Jesu war Punkt 1 in der Liebe Gottes. Das will uns heute Abend ganz neu das Wort des Herrn groß machen. Ich möchte heute nicht lange darüber sprechen. Ich glaube, da ist noch viel zu sagen. Ich möchte jetzt schweigen.
Und machen zu dem Vers 2, Kapitel 2, Vers 3. An dem merken wir, dass wir ihn kennen, dass wir seine Gebote halten. Und ich habe mit Adventisten gesprochen, das ist einer ihrer Lieblingsverse. Und sie beziehen das auf die 10 Gebote und sie halten den Sabbat. Und daran erkennt man, dass sie eben die wahren Jünger Jesus sind, weil sie die Gebote halten. Und in diesem Zusammenhang hat Oswald Sanders, also dieses Buch schon über die Sekten, gezeigt, und das ist letztlich auch das, was unser Bruder Werner uns gesagt hat, darauf läuft es hinaus, was damit gemeint ist, hat er angegeben in seinem Buch, steht Kapitel 3, 23. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, und lieben uns untereinander, wie uns das Gebot gegeben hat. Also da ist die Liebe das Zentrum. Also nicht den Sabbat halten. Ich sage das nur deswegen, weil man da oft dann keine Antwort weiß. Und zurück zu Kapitel 2. Fällt auf, also in Kapitel 1 heißt, wenn wir sagen, Vers 6, oder Vers 8, wenn wir sagen, und in Kapitel 2 heißt es, wer das sagt, Vers 4 und Vers 6, wer das sagt, dass er in ihm bleibt. Und es gibt eben viele, wie schon gesagt worden, die behaupten, und zur Zeit des Johannes, dass sie Christen sind. Und das sind hier die Kennzeichen. Und auch dieser Vers 6, dass er in ihm bleibt, der soll auch wandeln, gleich wie er gewandelt ist, ist eine harte Aussage. Aber wenn wir sie wenn wir sie konsequent durchdenken, ist eigentlich völlig richtig. Wenn ich wirklich sage, ich ruhe in Jesus, sollte ich einen Wandel haben wie er. Dann können wir gleich feststellen, wie weit wir wirklich in ihm ruhen. Und ich glaube, deswegen konnte Paulus auch sagen, seid meine Nachfolger. Wenn er meint, wenn er an einer anderen Stelle sagt, ich lebe doch nur nicht, Christus lebt in mir. Letztlich sagt er damit, seid Jesu Nachfolger. Also das war nicht Überheblichkeit, aber er war wirklich so gestorben. Und deswegen sagt er auch, meine Wege in 1. Korinther 4, die in Christus Jesus sind.
Dass hier noch einmal einiges verdeutlicht werden soll. Was ist der Unterschied zwischen den Geboten des Alten Testaments und den Geboten des Neuen Testaments aus der Praxis heraus? In dem Augenblick, da Jesus sagt, dass er nicht gekommen ist, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Die Erfüllung des alttestamentlichen Gesetzes liegt in der Liebe des Christus. Die Bibel redet ganz klar, wie sie erfasst, wie sie erkannt, wie sie ausgelebt, wie sie im Wandel bezeugt wird. Und zwar, das Alte Testament hatte Weisungen und Gebote. Die Anwendung des Alten Testaments war die buchstabenhafte, indem man mit dem Finger nehmen konnte und konnte drauf, hier steht's, dass ich kein Schweinefleisch essen darf. Es steht geschrieben, es ist dem Herrn ein Gräuel, Gräuelsünde. Jetzt möchte ich die Frage stellen, hat dieses Gebot heute noch Bedeutung? Was meinen wir? Bitte? Entweder sind wir gute Adventisten oder nicht. Bitte? Nicht. Warum nicht? Weil Christus nach Galater des Gesetzes Ende ist. Bitte? Römer, gut. Da kommen wir gleich drauf. Moment. Christus ist des Gesetzes Ende. Christus hat diesem Gesetz ein Ende gemacht. Jetzt müssen wir aber aufpassen, wie? Ein Ende gemacht, indem die Liebe Gottes das beherrschende Element ist und nicht mehr der Buchstabe. Was geschieht, wenn ich jetzt sage, hier steht's geschrieben, Altes Testament? Und ich erfordere das noch von anderen, dann bin ich ein Mörder, sagt die Bibel. Denn der Buchstabe tötet. Also bringe ich den Tod über mich und andere, bin ich ein Mörder. Entweder ein Lustmörder durch Selbstmord oder ein Lustmörder an anderen. Das ist ganz klar. Das Gesetz des Alten Testaments musste buchstabenhaft ausgelebt werden. Sonst war man nicht im Gesetz erfunden. Neuen Testaments können wir das nicht mehr so machen. Machen wir es, sind wir gesetzesleer. Wie sollen wir es denn neutestamentlich machen? Nehmen wir eine Weisung aus dem Gesetz. Ehre Vater und Mutter, auf dass du lange lebst. Das bedeutet, wenn ich jetzt feststelle, dass ein anderer diesem Gebot nicht nachkommt, dann kann ich ihn nicht ermorden, weil ich ja selbst schuldig werde durch einen Mord. Was kann ich jetzt tun? Ich muss ihn lieben. Tue ich das nicht, bin ich ein Gesetzlehrer. Im Gesetz liegt die Gottesferne. Denn das Gesetz hatte den Zweck, den Menschen von der Sünde zu überführen. Das heißt also, wir sind durchs Gesetz überführt und bewegen wir uns wieder im Gesetz, dann bin ich noch nicht in Christus. Ist ganz klar. Sondern ich wandle außerhalb Christus. Außerhalb der Gnade. Denn im Gesetz ist keine Gnade. Und wenn ich ein Gebot schuldig werde zu erfüllen, bin ich des ganzen Gesetzes schuldig. Stellen wir uns nun in einem einzigen Punkt auf das alttestamentliche Gesetz, gerade ich sofort in Schuld, sagt die Bibel. Und zwar in die Schuld, die ganzen Punkte zu halten. Ich kann nicht sagen, ich habe Gott lieb, wenn ich ein oder zwei Gebote herausnehme. Wenn ich mich schon aufs Gesetz stelle, dann muss ich das ganze Gesetz halten. Ansonsten bin ich von Gott verworfen, in diesem Zustand. Weil ja darin die Verwerfung Jesu liegt. Denn Christus ist dieses Gesetzes Ende. Und zwar jedem Glaubenden zum Heil und zur Erlösung. Also ist im Gesetz keine Erlösung und kein Heil. Stelle ich mich also noch auf den Boden des Gesetzes, verwerfe ich das Heil, das heißt den Heiland, der uns das Heil gebracht hat. Denn im Gesetz haben wir keine Erfüllung. Die Erfüllung der Gesetzeszeit war auf Christus, das Opferlamm Gottes, gelegt. Deshalb ist er der Heiland, nicht nur von uns, sondern der ganzen Welt, das heißt auch der Vergangenheit. Die nun unter Gesetz gestanden haben, standen unter einer Bedeckung, aber nicht des Blutes Jesu, sondern des Tierblutes. Und dieses Blut hatte nur eine zeitliche Begrenzung an Wirksamkeit. Bewege ich mich nun wieder rückläufig zum Gesetz, verwerfe ich das Blut des Christus. Ich stelle mich ja außerhalb Jesu. Weil das Gesetz mit der eigenen Werksgerechtigkeit zu vollziehen war, stelle ich mich also auf den Boden der Selbsterlösung. Wenn nun Gott über zwei Jahrtausende in einem gewaltigen Lehrbeispiel mit dem Volke Israel nicht zurechtgekommen ist, das heißt, dass Gott ihnen 2000 Jahre lang zeigen musste, sie können das Gesetz nicht halten. Wie töricht wären wir, wenn wir es heute in der Zeit der Gnade wieder versuchen wollten. Ob es das Schweinefleisch ist oder ob es ein anderer Punkt ist, das ist dasselbe. Die Bibel sagt, wenn eins, dann das Ganze. Das lehrt die Bibel. Und das ist wunderbar, dass der Herr Jesus uns nicht mehr das Gesetz lehrt, sondern seine Liebe. Nun sind aber die 10 Gebote nicht ungültig gesprochen. Wie sieht es nun da aus? Deshalb können wir sie nicht von anderen fordern. Das Gesetz war mit der Forderung verbunden. Du sollst, du sollst, du sollst. Das ist Gesetz, das ist der Charakter des Gesetzes. Dass der Charakter des Neuen Testaments, der Liebe des Christus ist, ich darf, ich darf, ich darf. Das ist ein ganz anderer Bezug. Ich darf nicht fordern, sondern geben. Das ist die Liebe des Christus. Sie schenkt sich in all den Dingen dem Herrn. Ich wünschte nur, wir hätten das alle verstanden. Denn in dem Augenblick, wo wir der Liebe des Christus teilhaftig geworden sind und diese Liebe des Christus ausleben, im Wandel, wie wir es heute hier gelesen haben, wird die Macht Gottes wirksam in allen Verheißungen. Das heißt, dort kann die Macht Jesu nicht wirken, wenn wir uns außerhalb Christus bewegen. Er möchte uns da ganz klar belehren, uns auch unter die Selbstprüfung stellen. Bin ich frei vom Gesetz? Bin ich dort, wo Christus ist? Dort ist seine Liebe. Nicht, dass wir ein Anrecht an seine Liebe haben oder gehabt hätten. Aber Christus hat sich uns allen mitgeteilt in seiner Liebe, und das ist Charakter des Neuen Testaments in der Abkehr von jedem Gesetz. Wenn wir schon noch einen Buchstaben haben, das wird uns in der Apostelgeschichte 15 mitgeteilt, dann sind es noch vier Dinge. Aber diese vier Dinge, die wortwörtlich aufgeführt werden, werden nicht gesetzesmäßig benannt, sondern in einem ganz anderen Bezug, und zwar im Bezug des Christus. Und da heißt es, dass ein wunderbarer Satz vorgeschaltet. Ich glaube, es hat dem Heiligen Geiste wohlgeschienen, so etwa lesen wir dort. 28. Apostelgeschichte 15, Vers 28, dort haben wir. Das ist der Rest des Gesetzes. Und jetzt beachten wir bitte die Beurteilung. Wie es neutestamentlich beurteilt wird. Nicht du sollst. Keine Forderung. Da heißt es, denn es hat dem Heiligen Geiste und uns gut geschienen. Es scheint so, dass es gut ist. Mehr nicht. Nicht du sollst. Keine Forderung. Keine größere Last auf andere zu legen. Keine größere Last auf sich selbst zu legen. Als diese notwendigen Stücke. Dann werden vier Dinge aufgezählt. Nicht du sollst. Und von allen anderen Dingen haben wir keinerlei Forderung abzuleiten. Aber auch nicht die allergeringste. Das ist der Rest des Gesetzes. Keine Forderung. Wie töricht nun solche sind, die meinen, Gott wohl zu gefallen, indem sie kein Schweinefleisch essen. Ich esse es, ich sage es nicht. Und es schmeckt sogar ganz gut. Was denn? Das hatte Gott zum Gesetz gegeben. Und wir haben hier dargestellt, dass Christus des Gesetzes Ende ist. In dem Augenblick, wo das Alte Testament zur Seite gelegt war, haben auch die Satzungen des Alten Testaments kein Recht mehr. Sonst müssten wir ja noch im Gesetz leben. Dann könnten wir können nicht gleichzeitig in der Gnade und im Gesetz uns bewegen. Entweder das eine oder andere. Aber dass die Gnade besser ist als das Gesetz, das dürfte eigentlich jedem von uns klar sein. Und wem es nicht klar ist, dem wird es eben klar gemacht, in der Liebe des Christus. Es könnte dann nur noch jemand sein, der sich es nicht klar machen lassen will. Das liegt dann auf einem anderen Gebiet. Da liegt etwas anderes vor. Aber der Geist Gottes, dem Heiligen Geiste wohlgeschienen und unten, nichts anderes auf die Heiden zu legen als diese nötigen vier Dinge, sonst nichts. Ich möchte mir aber auch gar nichts auferlegen lassen, weil ich dann aus der Gnade Gottes falle. Und deshalb verwahre ich mich gegen jede Gesetzesform und gegen jeden Paragraphen des Gesetzes, ihn etwa buchstabenmäßig, das heißt gesetzesmäßig zu erfüllen. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe es mit Christus zu tun und er langt mir. Jesus hat mein Herz erfüllt, nicht das Gesetz.
Ich glaube, es ging mir um den Vers in 5. Mose 22, Vers 5, wo es heißt, dass ein Weib kein Mannszeug anziehen soll und auch und der Mann keine Weiberkleider, denn dann ein Treuel. Das sind ja auch Bezüge, die Bedeutung haben heute noch. Und es ist ja mit den Kreuzen der Zauberei und so weiter.
Ja. Nun, wir kommen jetzt auf ein Gebiet, dass wir sagen können, was kann nun heute noch für uns in eine bestimmte Richtung gebracht sein? Wir haben in 5. Mose 22 eine ganze Kette von Mitteilungen, bei denen wir nicht wissen, haben sie Gültigkeit, haben sie keine. Zunächst glaube ich, dass alle Mitteilungen eine Bedeutung auf uns haben und es keine Mitteilung gibt, die keine Bedeutung hätte. Wenn es heißt, dass wir kein Schweinefleisch essen sollen und aus dem Himmel das leinene Tuch heruntergelassen wurde mit allerlei unreinem Getier und die Stimme Gottes vom Himmel her redet, schlachte und iss, und dreimal dieses Zeichen geschah und der Petrus schier aus dem Häuschen war, weil er gesagt, das habe ich nie getan. Und Gott immer wieder sagt, schlachte und iss. Dann hat das etwas zu bedeuten. Ganz gewiss. Und da ist auch nicht nur das Schweinefleisch gemeint, sondern da ist noch mehr damit ausgesagt. Wir wissen ganz genau, dass die gesamte Bildhaftigkeit des Alten Testaments auf uns vergeistlicht zu übertragen ist. Und so hat auch diese Stelle, die Annelore sagt, dass auf eine Frau kein Mannszeug und auf einen Mann kein Weiberzeug gelegt werden soll, kommen soll, eine vergeistlichte Bedeutung. Das möchte ich sagen. Andernfalls erkennen wir das Wort des Herrn nicht. Es hat die Bedeutung der Unterscheidung. Und zwar primär, und zwar hundertmal hintereinander primär, ehe etwas anders kommt. Und zwar die Unterscheidung, dass es nicht zu einer Vermischung kommen soll. Das ist ursächlich dargetan als ein sichtbares Zeichen bis hin zur Lehre des Biliam, bis hin zum Baal bis hin zur Vermischung der Gläubigen und Gottlosen in einer Gemeinde. Weil sie nicht mehr unterschieden werden konnten. Geistliche Bedeutung. Die gesamten Mitteilungen des Alten Testaments, ob es der sichtbare Tempel ist, ob es das sichtbare Land der Verheißung ist, ob es der sichtbare Altar ist, der sichtbare Priester oder sichtbare Hohepriester, haben ausschließlich geistliche Bedeutung. Ob wir die Schlachtopfer nehmen, die damals sichtbar waren, und heute geistliche Schlachtopfer, haben ausschließlich in allen Mitteilungen geistliche Bedeutung. Sonst haben wir es nicht verstanden. Nun, wenn hier gesagt wird, mit diesen Kleidern, dann will Gottes Wort Folgendes sagen, dass eine furchtbare Zeit kommt, in der eine Vermischung einsetzen wird. Und Gott hat in seiner Schöpfung sichtbare Zeichen gegeben der Auseinanderhaltung. Und zwar, der Frau hat er von Natur her ein längeres Haar gegeben zur Bedeckung des Hauptes. Nun könnten wir sagen, ja, bei den Männern, da wachsen sie auch. Nicht wahr? Das können wir ja sagen. Und jetzt sage ich, und so hat Gott eingegriffen. So greift Gott ein, dass er die Unterscheidung notfalls durch einen Eingriff in seine Schöpfung vollzieht, wenn wir als Menschen bestrebt sind, hier eine Vermischung zusammenkommen zu lassen. Manche haben sie vorn. Manche haben den ganzen Kopf voll Gesicht. Nun, das hier, mein Bruder hat auch sowas Ähnliches. Wir erkennen sofort, dass nach göttlichen, wir wollen wieder stille werden, dass nach göttlicher Weisung eine Unterscheidung da sein soll, die gottgemäß ist. Und Gott will nicht, denn es dient der Sünde, wenn die Männer wie die Frauen einhergehen. Es ist die Dienstbarkeit der Sünde, aber nicht Gesetz, sondern in der Liebe des Christus. Da darf nicht das Herz verletzt werden, sonst sind wir Gesetzlehrer, die außerhalb der Gnade uns bewegen. Wir haben nur und ausschließlich ein Recht, das Wort Gottes Alten Testaments auf unsere Zeit vergeistlicht anzuwenden. Andernfalls sind wir Gesetzlehrer und bewegen uns nicht in der Gnade und verwerfen Christus. Darum geht es. Und wir werden sicherlich in den kommenden Jahren noch so manches erleben. Es stimmt unsere Herzen wehmütig, was wir alles zu sehen bekommen und noch zu sehen bekommen werden. Die Gemeinde Jesu sollte aufgrund des Gebots der Liebe Jesu, und zwar jeder Einzelne, bestrebt sein, die Unterscheidung des Geschlechts herbeizuführen, auch in den äußeren Zeichen. Aber zuerst an den inneren, an den geistlichen. Und dazu gehört auch die Ordnung in der Gemeinde. Das ist die geistliche Unterscheidung, über die wir heute nicht sprechen wollen. Das würde zu weit gehen. Aber wir sehen schon, was alles in diesem Wort darinnen liegt.
Und ich sehe auch ganz klar, dass in Römer 5, 8 Christus uns bedingungslos liebt. Und ich glaube jetzt, wenn ich für die Leute, für die Wiedergeborenen spreche, wenn Menschen zum Glauben Jesus kommen, dann kann man nicht verlangen, dass sie dieselbe Erkenntnis haben, wie ein anderer, der 15 Jahre zum Glauben gekommen ist. Wenn ich sie darauf hinweise, ist das, finde ich, nicht nur an Gesetzmäßigkeit, es ist Lieblosigkeit.
Das ist auch die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Das ist das Gebot des Herrn, dass jedes Erkennen, auch wenn es richtig ist, durch die Liebe des Christus überstiegen wird. Sonst ist es nicht in Christus. Sonst ist es woanders. Und wir müssen uns einfach überwinden, dass wir in all den Dingen ganz Christus darstellen. Ganz klar. Aber lieben. Mit der Faust ins Gesicht schlagen kann, sagen, du musst mich lieben. Das wäre das. Gibt sich hin, die kann nicht gefordert werden.